Lieber himmlischer Vater, und dafür danken wir dir für alle Bewahrung heute Nacht, für den neuen Tag, den wir im Frieden beginnen dürfen, bei guter äußerer Versorgung, bei guter innerer Versorgung von deinem Wort her. Und dieses Wort kannst du auch weiterhin, wie es im Lied heißt, unser Glück sein lassen, dass du uns durch dieses Wort, durch dich, Herr Jesus Christus, volles Genüge schenkst. Wir wissen um so viele Glücksbringer, die uns angeboten werden. Und wenn wir die Augen öffnen und das miterleben, sind wir oft erschüttert und entsetzt. Aber du bist derjenige, wo Menschenherzen zur Ruhe kommen können, wo Gewissen in Ordnung kommen mit dir, wo die Vergangenheit geklärt wird und die Gegenwart und Zukunft von deiner Gegenwart besetzt werden, bei alledem, was uns bewegt, was uns erlebt, was uns auch vielleicht heute Morgen umtreibt, was uns unruhig macht, wo wir mit zu kämpfen haben. Du siehst das Leben eines jeden Einzelnen von uns. Und wir möchten dich bitten, dass uns auch heute Morgen als der große Seelsorger begegnest. Und du kannst unserem Bruder das rechte Wort schenken und uns aufmerksame Ohren und Herzen. Wir danken dir für deine Zusagen. Amen.
Da es eine Singfreizeit ist, habe ich gedacht, es passt ganz gut, wenn ich in diesen zwei Bibelarbeiten, die ich heute und morgen mit Ihnen halte, mich auf Lieder in der Bibel beschränke. Das passt doch irgendwie. Und die Lieder in der Bibel sind ja die Psalmen. Heute wollen wir den Psalm 22 gemeinsam ansehen. Der Messias-Psalm auch genannt wird manchmal, wegen der prophetischen Ausblicke auf das, was Jesus für uns bedeutet und für uns getan hat. Ich lese den Psalm einfach mal vor. Es wäre schön, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, wenn Sie einfach mitlesen, weil ich nachher einfach so die Verse der Reihe nach auch durchgehen möchte, damit Sie das immer ein bisschen verfolgen können. Ein Psalm Davids vorzusingen, nach der Weise die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Das ist ein bisschen komisch, dieser Anfang, versteht man nicht ohne weiteres. Das ist so, wenn beispielsweise in unserem Gesangbuch steht, bei Lass mich dein Sein und Bleiben nach der Melodie, Valett will ich dir geben. Also das ist also ein Lied, was es schon gegeben hat, und auf diese Melodie wurde dann dieser Text gemacht von David. Schade, wir wissen leider heute nicht mehr, wie das geklungen hat. Wäre vielleicht ganz interessant, das zu wissen, aber man hat damals noch keine Noten aufgeschrieben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter, auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühme den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheut euch, ihr alle vom Hause Israels. denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Ein langer Psalm, aber ich denke, er steckt voller Geheimnisse über die prophetische Schau auf den Erlöser hin. Deswegen habe ich das auch so geschrieben, ein Lied über den Erlöser, so steht es in unserem Programm. Es ist ein Psalm, den der David natürlich zunächst für seine Situation gedichtet hat. Seine Empfindungen spiegeln sich darin wider, seine Nöte, seine Sorgen, seine Ängste. Aber das haben wir oft in der biblischen Prophetie so, dass man nicht so ohne weiteres immer unterscheiden kann. Spricht der, der jetzt da prophetisch redet, von sich und seiner Situation, oder spricht er von einer Zukunft, von etwas anderem, was noch kommt? Die prophetischen Reden im Alten Testament sind ja nicht so etwas, was man so sezieren kann, wo man so ganz präzise sagen kann, das und das wird so und so kommen. Aber es gibt eben sehr deutliche Hinweise, wie etwa diese Stellen, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los um mein Gewand geworfen und so weiter und meine Hände und Füße durchgraben, wo man ja, wenn man die Geschichte Jesu kennt, nicht umhin kann zu sagen, das ist ja ganz offensichtlich ein Hinweis auf Jesus. Aber es ist nicht immer an allen Stellen so klar. Und das vermischt sich manchmal. Aber das ist vielleicht auch Gottes Absicht, wenn er uns so sein Wort vorstellt, dass wir merken, wie unser Leben, unser Geschick, und in diesem Fall eben das Leben des David und seine Erlebnisse, sein Schicksal, verflochten ist mit dem, was Gott an Jesus und durch Jesus getan hat. Darüber denken wir ein bisschen nach, und ich denke, wir gehen einfach mal so die Verse der Reihe nach durch. Vers 2, weil der erste Vers ja einfach nur die Vorrede ist, eine ganz sachliche Feststellung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Jesus selbst hat ja dadurch, dass er dieses Wort als Gebet am Kreuz zitiert hat, darauf hingewiesen, dass er sich selbst mit seiner Geschichte, mit dem, was er erlebt, was er durchleben muss als Erlösungswerk für die Menschen, mit dem, was er ist, sich in diesem Psalm wiederfindet. Also das ist nicht unsere Erfindung, sondern Jesus selbst, indem er dieses Gebet gesprochen hat, diese Sätze als Gebet gesprochen hat, hat uns darauf hingewiesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Unterschied sehen zwischen dem David und dem, was Jesus mit diesen Worten meint. Uns geht es so wie David, dass wir manchmal zwar diese Ängste haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass wir uns von Gott verlassen fühlen, dass wir unter Druck sind, das wird ja nachher im Folgenden noch ausführlich von ihm beschrieben, wie er sich fühlt, die Stiere haben mich umringt und die wilden Löwen und so. Das drängt alles auf mich ein und ich fühle mich geängstet und ich weiß nicht, wie ich da jemals rauskommen soll aus dieser Situation. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich verlassen, aber er ist es nicht wirklich. Das ist immer unser Empfinden, als wenn Gott uns verlassen hätte. Aber niemand ist von Gott total verlassen. Niemand, der ihn noch anruft, der ihn um Hilfe anruft, der schreit, mein Gott. Niemand, der mit ihm auf diese Weise ins Gespräch kommt, ist von Gott wirklich verlassen. Denn es gibt keine Gottverlassenheit, es sei denn, wir selbst lösen uns von ihm. Und das ist der Unterschied zu der Geschichte Jesu. Jesus war wirklich verlassen. Er war nicht in dem Sinn verlassen, dass Gott ihn völlig verstoßen hätte. Aber in diesem Augenblick, als er am Kreuz hing und die Sünde der Menschheit auf sich genommen hatte, Da musste Gott das Angesicht von ihm abwenden, weil das die Strafe ist, die eigentlich für Sünde geschieht. Gott wendet sich ab von der Sünde. Gott urteilt über die Sünde. Er urteilt aber über uns nicht, also er urteilt über uns, aber er verwirft uns nicht, er verlässt uns nicht, weil unsere Sünde auf Jesus gelegen hat. Und Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen. Darum, in diesem Augenblick, als Jesus das gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat Gott ihn verlassen. Da hat er die Sünde aller Menschen gestraft. Nicht Jesus selbst, seinen Sohn hat er gestraft, aber uns, unsere Sünde, die Jesus für uns trug. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir kennen diese Geschichte, diesen Bericht aus Matthäus 27, wo dann es heißt, Eli, Lama Asabtani, ich kann leider kein Griechisch, Eli, Lama Asabtani, ja, ich muss das immer erst wieder rekapitulieren, das ist mir nicht so geläufig, aber das ist ja, also El ist ja Gott in dem Hebräischen und das ist ja überhaupt in den nahöstlichen Sprachen so. Das Wort Allah im Arabischen hängt ja auch damit zusammen. Also während Gott speziell mit seinem Namen als Yahweh bezeichnet wird, so wie Gott sich dem Mose in dem brennenden Dornbusch vorgestellt hat, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde, ist das allgemeine Wort für Gott, einfach die Vokabel, die man eben für Gott hat, ist eben dieses El. Und darum haben sie, und wir kennen das ja aus den vielen biblischen Namen, wo immer Nathanael und Daniel und so immer El hinten dran hängt, also das ist immer der Bezug auf Gott. Und darum haben die Leute, als er so gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, an Elia gedacht und so. Dann lass mal sehen, ob Elia kommt und ihn befreit. Das ist typisch für viele Menschen, dass sie gar nicht damit rechnen, dass man Gott um Hilfe anruft. Dass sie nicht Gott, sondern diesen Menschen Elia sehen. Aber Menschen können eben nicht retten, sondern nur Gott kann retten. Deswegen rufen wir auch keine Heiligen um Hilfe an, sondern rufen Gott selber um Hilfe an. Vers 3, mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Es klingt, als wenn ihm so sein ganzer Lebensrhythmus durcheinander gekommen ist, des Tages, wo ich eigentlich wach sein soll, hellwach, auch für Gott hellwach und für meine Lebenssituation hellwach, da bin ich ganz verwirrt, da quält mich etwas, die Gedanken können sich nicht konzentrieren auf das, was eigentlich wichtig ist, und des Nachts, wo ich eigentlich Ruhe finden sollte, da kann ich keine Ruhe finden, da kann ich nicht schlafen. Also es treibt ihn um, es quält ihn. Der Rhythmus, der Lebensrhythmus ist völlig gestört. Und dann sagt er, du aber bist heilig, Vers 4, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Das ist schon mal so ein Zwischenruf zwischen seine Klage. Er klagt jetzt, ich rufe, wer kann mir helfen? Und daher wird das noch weiter beschrieben, wie schrecklich es ihm geht. Aber zwischendurch kommt diese Feststellung, du aber bist heilig. Dass Gott heilig ist, ist ja für manche Menschen nicht unbedingt ein Trost. Wenn er heilig ist, ist er ja auch ein ernstzunehmender Gott, der unsere Schuld sieht, der auch Gericht aussprechen kann über uns. Aber David empfindet das auch als ein Trost, dass Gott heilig ist, der thront über den Lobgesängen Israels, also den man lobt, der im Tempel ist und der im Himmel ist. Dass Gott heilig ist, bedeutet zwar auch, dass er unsere Schuld sieht, dass er unser Elend strafen kann, aber es bedeutet auch, dass er die absolute Größe über uns ist, der Halt gibt, an den kann ich mich wenden. Darum rufe ich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist doch immer da, wenn auch alles um mich her im Chaos versinkt, wenn ich keinen Ausweg mehr weiß. Du bist der letzte Halt, an den ich mich wenden kann. Ein erster Versuch also, mit dem Blick auf Gott, den Heiligen, den Ewigen, etwas Festes zu finden. Dann geht es weiter in Vers 5 und 6, nehmen wir dazu, unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Früher hast du doch geholfen, Gott. Unsere Väter haben dich doch angerufen und dann hast du ihre Gebete erhört. Angefangen von den Geschichten Abrahams und so weiter und dann Moses in der Befreiung aus dem Ägyptenland. Wie viele Wunder haben sie da erlebt? Da haben sie dich um Hilfe angerufen und du hast tatsächlich eingegriffen. Warum tust du es jetzt nicht? Oder klingt vielleicht schon darin die Hoffnung an, du hast damals geholfen und es hat auch oft lange gedauert, aber du hast endlich am Ende doch eingegriffen. Auch wenn ich jetzt warten muss, wenn ich jetzt verzweifelt bin, irgendwann wirst du doch eingreifen. Spielt diese Hoffnung da schon eine Rolle? Egal wie, ist es wichtig, dass wir uns an die großen Taten Gottes auch in der Vergangenheit erinnern. Gott hat früher geholfen, warum sollte er jetzt nicht auch helfen? Er hat auch in unserem Leben geholfen. Ich glaube, dass keiner unter uns ist, der das nicht sagen kann. Wir haben Gebetserhörungen erlebt. Wir haben Kraft bekommen in schwierigen Situationen, um sie durchzustehen. Wir haben den Ausblick auf ihn bekommen, wenn wir ganz verwirrt waren, wenn alles um uns her im Chaos versunken ist. Das war früher so. Natürlich vergessen wir das leicht und es ist uns nicht mehr so lebendig wie unmittelbar in der Zeit, als es geschehen ist. Aber Gott will, dass wir uns erinnern an das, was er früher getan hat, damit wir Mut bekommen und Hoffnung bekommen, die Krisensituation durchzustehen, in der wir im Moment sind. Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Ja, Gott hat damals geholfen. Er hat auch vielleicht in der Geschichte Davids schon geholfen und hat vieles erlebt, aus dem man den Schluss ziehen kann, Gott kann auch jetzt helfen. Aber ich sehe es jetzt nicht. Ich erlebe es jetzt nicht. Es geht mir so elend. Ich bin wie ein Wurm, kein Mensch. Und man stelle sich vor, dass das ja nun schließlich der David sagt. Ich weiß nicht, vielleicht war er noch kein König, aber auf dem Weg dahin, vielleicht war er auch schon König. Wie kann ein König von sich sagen, ich bin ein Wurm, verachtet von allem Volke? Ja, was macht denn ein König, der vom Volk verachtet wird? Alle, die mich sehen, verspotten mich. Wie kann denn ein König verspottet werden? Hat er doch alle Autorität verloren. Und wir sehen auch Jesus, wie er so verspottet wird. Nicht wahr, mit der Dornenkrone und sie verbeugen sich vor ihm, gehen auf die Knie, legen ihm so einen wahrscheinlich einen alten roten Soldatenmantel um und spotten ihn, indem sie ihn König nennen und wissen genau, so ist es ja nicht. Wir wissen, er ist doch kein König, ein Verbrecher nur. Ein Verbrecher. Ja, ein Wurm, wie ein Wurm, kein Mensch mehr. Spott der Leute, verachtet vom Volk. Das hat Jesus durchgestanden, um unsertwillen. Wenn das schon für David als König eine Zumutung ist, wie kann denn ein König ein Wurm sein vor den Leuten, verachtet von seinem Volk? Wie viel mehr muss das für Jesus gelten? Was hat er durchgemacht? Der Sohn Gottes, der ewige König, dass er wie ein Wurm ist vor den Menschen. Und dann Vers 9, er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Also das sagen die Leute, das steht hier in Anführungsstrichen, die schütteln den Kopf und sagen, wer soll aus doch dem Herrn klagen? Mal sehen, ob der ihm helfen kann. Und wer denkt da nicht an diese Worte auch unter dem Kreuz Jesu? Ja, wenn er Gottes Sohn ist, soll er doch herabsteigen. Das kann manchmal für uns die größte Anfechtung sein, die größte Schwierigkeit, wenn um uns herum alles durcheinander gerät, wenn wir nicht mehr aus- und einwissen, dass andere Leute, die uns beobachten, dann sagen, ja, wenn der in dieser Situation von seinem Gott nicht geholfen bekommt, dann wird das mit dem Gott wohl nicht so weit her sein. Dass wir den einzigen Halt, den wir noch haben in der Krise, in dem Durcheinander, in den Ängsten, in denen wir stecken, den einzigen Halt, den wir haben, dass unser Gott uns sieht und auf uns Acht hat und uns helfen kann, dass das Gespött der Leute erst recht wird, dass sie uns das nehmen, indem sie sagen, ja, wenn ihm nicht geholfen wird, dann gibt es diesen Gott auch nicht. Das macht ihm zu schaffen. Ich werde gerade erinnert, dass ungefähr die Hälfte unserer Zeit um ist. Deswegen singen wir jetzt mal einen Kanon und erholen uns von diesen Schrecken, die der David durchmachen muss.
Ich habe gedacht an diesen schönen Kanon, den wir sicher alle kennen. Vom Aufgang der Sonne ist ihr Niedergang, sei gelobt der Name des Herrn. Eigentlich ist es ein viersätziger Kanon, weil wir halt in zwei Gruppen sind, machen da zwei Gruppen draus. Das geht auch. Man kann auch vier durch zwei teilen.
Sie sehen, man muss über die heiße Sonne nicht nur klagen, man kann auch sie zum Anlass nehmen, zu singen, Lob zu singen. Wir sind bei Vers 10 jetzt, 10 und 11. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen und du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Was fällt Ihnen dabei auf bei diesen Worten? Viermal kommt die Mutter da drin vor. Also ein bisschen merkwürdig, ne? Das gibt's sonst selten. Ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Notsituation, diese Krise, in der der David ist, die ja nicht näher beschrieben wird, also was seine Person betrifft, wenn wir es prophetisch sehen auf Jesus, dann wissen wir natürlich, was diese Not ist, aber bei David wissen wir das nicht. In dieser Angstsituation steigt die Erinnerung auf an eine Zeit, als er geborgen war bei seiner Mutter, an seiner Mutter Schoß, an seiner Mutter Brust, die hat ihn aufgezogen. Das war so, wie das bei allen Müttern ist, wenn die Kinder hingefallen sind und sich das Knie aufgeschrammt haben, sind sie zu der Mutter hingelaufen und die hat mal drauf gepustet und ihn getröstet und so, und dann war die Sache wieder gut. Also er sehnt sich offenbar zurück nach dieser Geborgenheit, die er früher empfunden hat. Aber die ist nicht mehr da. Diese Geborgenheit hat er verloren. Jetzt ist nichts mehr davon in Erinnerung. Weiter, Vers 12. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah. Also meine Mutter ist mir nicht mehr nah. Die Zeit ist vorbei. Er ist ein Mann geworden. Er muss selber auf sich aufpassen. Und die Nöte, die ihm zu schaffen machen, sind schlimmer als sein aufgeschrammtes Knie. Jetzt ist die Geborgenheit weg. Die Mutter ist nicht mehr da. Die Situation von früher ist nicht mehr da. Angst ist nah. Denn siehe, hier ist kein Helfer. Also ein Helfer ist auch nicht mehr da. Ist Gott ferne? Noch einmal, bei Jesus war das so. Gott musste sich abwenden von seinem Sohn um unsere Sünde willen. Aber bei David und bei uns ist es nicht so. Es kommt nie vor, dass einer wirklich Gott verlassen ist, wenn er ihn um Hilfe anruft. Jetzt kommen sehr eindrückliche Bilder von Vers 13 an. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihre Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Das sind natürlich Bilder, das ist nicht wirklich so, dass der David da steht und rechts ein Büffel und links ein Büffel und hinter ihm ein Löwe und so, aber eine poetische Ausdrucksweise, um diese Schrecken, diese Angst deutlich zu machen, denen er steckt. Und ich denke, wir können das nachvollziehen. Es geht uns manchmal auch so, vielleicht sogar jetzt zur Zeit gerade, dass so wie wilde Stiere uns die Anfechtungen und die Nöte umdrängen, von vorne vielleicht jemand, ein Mensch, der uns angreift und uns seinen Hass entgegenschleudert, und von hinten jemand, den wir nicht unter Kontrolle haben können, der über uns schlechte Dinge erzählt und Gerüchte in Umlauf setzt, der uns mobben will und so weiter. Und von rechts greift vielleicht irgendeine Krankheit nach uns, die wir nicht in den Griff kriegen und die Ärzte auch nicht. Und von links vielleicht eine soziale Notlage, dass wir vielleicht Angst haben, wir werden entlassen von unserer Arbeitsstelle oder werden aus unserer Wohnung geschmissen oder was auch immer. Also es gibt das ja manchmal, dass so von allen Seiten die verschiedensten Gefahren auf uns einstürzen. Wie bitte?
Ja, die Frau Sopatka ist schwer.
Ach so, ja. Ja. Also die Nöte stürzen von allen Seiten auf uns ein. Und David will das einfach mit diesen Bildern deutlich machen. So wie wilde Stiere, die uns auf ihre Hörner nehmen können und uns bedrängen. Also wir fühlen uns wehrlos. Wir können nichts machen dagegen. Wenn wir wie in der spanischen Arena ein Torero wären, der noch ein Säbel oder was das für ein Ding ist, ein Degen zur Hand hat und sich noch wehren kann, dann ging es ja vielleicht noch. Aber wir haben keine Möglichkeit, uns gegen diese Angriffe zur Wehr zu setzen. Das will er damit ausdrücken. Vers 15, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Auch ein eindrückliches Bild. Wie Wasser, wie zerschmolzenes Wachs, das fließt dahin. Ich meine, nicht nur jetzt wegen der Hitze, die wir zurzeit haben, können wir das verstehen. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Das heißt, wie bei einem Skelett, nicht wahr? Wo die Knochen nur noch lose da liegen, aber sie haben keine Verbindung mehr. Und darum ist kein Leben mehr drin. Sie passen nicht zusammen. Die Knochen halten nicht mehr zusammen. Wie Wasser ist mein Leben ausgeschüttet. Das heißt doch, es fehlt mir die Identität. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich bin nichts mehr. Ich bin weggeflossen. Da ist nichts mehr da. Bilder, die uns das besonders eindrücklich machen und die auch uns eindrücklich machen, wie Jesus empfunden haben muss am Kreuz. Der Heilige, der von Gott geschickt wurde auf die Erde, der Gott selber ist, ist ausgeschüttet wie Wasser, hat seine Identität verloren als Sohn Gottes. Er ist ein, nicht nur ein Mensch wie alle anderen, sondern ein Wurm, der verachtet wird, der wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt wird. Da kommen diese eindrücklichen Beschreibungen da, wie es ihm geht, aber wie wir auch das Bild Jesu darin sehen. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Wir denken an Jesus, der rief, mich dürstet. Meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie stehen da alle ums Kreuz herum, nicht wahr? Und spotten über ihn. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Bilder, die uns ja sehr eindeutig auf Jesus hinweisen. Diese Geschichte etwa, dass die Kleider da verlost werden und geteilt werden und dass er Durst leiden muss und so weiter, dass seine Hände und Füße durchgraben sind, das ist ja nicht so eine Prophetie, wie wir es an anderen Stellen auch haben, wo man sagen kann, Jesus kannte die Prophetie, etwa beispielsweise, dass gesagt wird im Alten Testament, er wird auf dem jungen Füllen einer Eselin einreiten. Und Jesus ist dann, als er nach Jerusalem kommt, tatsächlich auf einem Eselsfüllen eingeritten. Da kann man ja sagen, gut, Jesus kannte dieses Wort und hat es bewusst getan, um es zu erfüllen und um damit auch den Menschen zu zeigen, seht mal, hier erfüllt sich, was damals schon die Propheten von mir gesagt haben. Das ist eine Sache, wie sich so eine Prophetie erfüllen kann. Aber in diesem Fall kann ja nicht Jesus diese Dinge getan haben, um die Prophetie zu erfüllen, denn er hatte ja gar keinen Einfluss darauf. Also er hat ja nicht bewusst seine Hände und Füße durchgraben lassen oder dafür gesorgt, dass seine Kleider geteilt würden, das Los darum geworfen wurde. Das ist also ganz offensichtlich eine Prophetie, von der niemand vorher etwas wissen konnte, die damals schon Gott diesen Mann David gezeigt hat. Er hat das bildhaft geschaut, was geschehen wird und hat sich irgendwie selber auch darin wiedergefunden. Und vielleicht so eine Ahnung davon bekommen, dass in diesem Geschick Jesu sich auch sein Geschick erfüllt. Bis dahin hat er also eine Klage ausgesprochen, der David. Und das ist auch recht so, dass wir unsere Not Gott klagen, dass wir das auch formulieren. Das müssen wir manchmal tun, damit unsere Seele frei wird, damit wir das nicht nur so im Unbewussten mit uns herumtragen, sondern dass wir das in Worte kleiden, um es uns klar zu machen. Aber beim Klagen dürfen wir nicht stehen bleiben. Dann kommt die Bitte. Dann müssen wir aussprechen, was uns helfen soll, was wir von Gott erwarten. Aber du, Herr, Vers 20, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Also, ich habe dir das geklagt, Gott, so ist es mit mir. Aber nun die Bitte, ändere das. Hilf du mir. Nicht nur, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Feststellung, so scheint es mir zumindest, Gott hat mich verlassen. Sondern jetzt auch, nein, verlass mich nicht. Stell dich zu mir, hilf mir. Gott will, dass wir unsere Bitten auch aussprechen, dass wir es ihm sagen. Ich denke an die Geschichte von diesen Blindgeborenen in Jericho, wo ich mich früher als Kind immer, wenn ich die Geschichte las, darüber gewundert habe, dass er dann schließlich zu Jesus geführt wird. Und Jesus sagt ihm, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Ja, hat das Jesus nicht gesehen, dass der blind ist. Ist doch ganz klar, dass er geheilt werden will. Jesus möchte, dass er es ausspricht. Herr, dass ich sehen werde. Und dann hilft er ihm. Jesus möchte, dass wir unsere Nöten, unsere Sorgen nicht nur klagen, sondern dass wir unsere Bitte aussprechen. Herr, hilf mir. Damit das ganz klar ist, wenn mir geholfen wurde, dann ist er es, der es getan hat. Auf meine Bitte hin. Er hört Gebet. Und dann endet plötzlich diese Bitte mit einem positiven Satz. Rette mich vor den Hörnern wilder Stiere und so weiter. Du hast mich erhört. Und dann geht es positiv weiter. Ich will deinen Namen kundmachen, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühme den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle von dem Hause Jakob. Und vor ihm scheut euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz nicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er es. Also plötzlich ist das alles positiv. Plötzlich, nachdem all diese Klagen und die Bitten laut geworden sind und wir hören, die spüren diese Verzweiflung heraus aus dieser Notlage mit diesen drastischen Bildern, auch umringt von wilden Stieren und den Rachen von wilden Löwen und so weiter. Und schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Auf einmal will ich ihn rühmen, auf einmal ist er fröhlich, sagt, du hast mich erhört, du hast mir geholfen. Was ist denn da passiert? Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Die eine Möglichkeit wäre vielleicht die, dass die Hilfe bereits geschehen ist und die Klagen und die Bitten um Hilfe sind nur so eine Art Rückblick gewesen. Das scheint mir aber wohl nicht so zu sein. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Es scheint mir eher so, als dass er während des Betens die Hilfe Gottes erfährt. Vielleicht ist es nicht äußerlich gleich die Hilfe, nachdem er die Klage geäußert hat und gebeten hat, Gott möge ihm helfen. Vielleicht ist es jetzt nicht sofort alles äußerlich besser geworden, aber im Gebet, in der Begegnung mit Gott, ist er plötzlich wieder fröhlich geworden. Da hat er Trost gefunden, da hat er die Gewissheit wiedergefunden, Gott wird mir helfen. Er tut es. Im Blick auf Jesus ist das ja so, dass dann sein Tod am Kreuz zur Auferstehung führt, dass also letzten Endes nicht das Elend triumphiert, nicht die Trauer, nicht der Schmerz, nicht der Tod, sondern das Leben, das Gott ihm neu schenkt und das er durch ihn auch uns schenkt. Vielleicht spielt das auch mit einer Rolle, aber das ist ja auch, wenn wir es nur im Blick auf den David sehen, auch bei uns Menschen so, dass wir, wenn wir ihn um Hilfe bitten, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, dann plötzlich all die Dinge, die uns vorher so bedrängt haben, die uns so Angst gemacht haben, plötzlich klein werden und unwichtig werden, weil wir im Gespräch mit ihm seine Größe sehen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und dann wird das andere plötzlich nicht mehr so bedrängend, bedrückend. Dann können wir wieder fröhlich werden im Blick auf ihn. Wir haben in den Psalmen oft diesen Wechsel vom Gebet, vom Klagen, vom Leid, von der Trauer, plötzlich hin zur Freude. Und das Interessante ist, dass diese Freude sich dann auch immer gleich äußert. Also rühmet den Herrn, also er redet plötzlich auch die anderen Leute an, die ganze Gemeinde von dem Hause Jakob und so weiter, vom Hause Israel, alle sollen sie mit rühmen. Also die Freude ist oft dann nicht nur etwas, was in uns selbst geschieht und na, lasst die alle machen, Hauptsache ich bin fröhlich. Nein, die soll das alle mitkriegen. Gott hilft mir. Er ist wirklich da. Er greift ein in meine Notlage. Er erlöst mich von meinem Elend. Alle sollen mit einstimmen in diesen Jubel. Er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Kann man sich das vorstellen, dass Gott jemanden verschmäht, der ihn um Hilfe anruft? Das kann man sich bei Jesus nicht vorstellen. Er verschmäht niemanden. Er hat sein Antlitz nicht vor ihm verborgen. Also Gott hat sein Antlitz nicht vor uns, vor dem Elenden, der in seiner Not ihn um Hilfe anrief, verborgen. Wir verbergen manchmal unser Antlitz, so heißt es in Jesaja 53 etwa, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, so voll verachtet war Jesus, als er diesen Weg ans Kreuz ging. Aber er verbirgt sein Antlitz nie vor uns. Er lässt sein Angesicht leuchten über uns und ist uns gnädig, wie es im aaronitischen Segen heißt. Er verbirgt sein Antlitz nicht vor dem Elenden. Ja, dann Vers 26, da wird es persönlich. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Also, das sollen sie nun wirklich alle wissen. Und das soll auch praktisch werden in meinem Leben. Wenn Gott geholfen hat und aus meinem Elend mich errettet hat und ich jetzt wieder fröhlich bin in ihm, wenn ich Trost gefunden habe in ihm, einen Halt gefunden habe in ihm, dann hat das Konsequenzen. Dann ist das nicht nur Sache, die in meiner Seele stattfindet, sondern auch in meinem ganz praktischen Leben. Vor der ganzen Gemeinde will ich das erzählen und will ich Gott preisen. Er hat mir geholfen. Davon muss geredet werden, das müssen alle wissen. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden, das ist Vers 28, und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Also alle sollen plötzlich mit hineingenommen werden, sogar weltweit. Man stelle sich das mal vor, das war ja zwar auch bei allen anderen Völkern so, aber bei Israel auch und vielleicht noch stärker, die sich als auserwähltes Volk Gottes empfunden haben, als die Kinder Abrahams, dass ihnen der Segen Gottes galt und für sie besonders. Und die Heiden waren nicht im Blick und gut, es waren auch ein paar nette Menschen unter den Heiden, aber das interessiert hier nicht. Es geht darum, dass wir das auserwählte Volk sind. Und das bleibt dabei nicht, stellt der David hier fest. Sein Volk, das Volk Israel, ist es nicht allein, das in den Genuss des Segens Gottes kommen soll und in den Genuss seiner Hilfe in Notlagen. Alle werden ihn anbeten. Alle, die in der Erde schlafen sogar. Also es geht nicht nur über die Grenzen Israels hinaus, sondern über die viel intensivere, stärkere Grenze des Todes geht es hinaus. Alle, die schon gestorben sind, die in der Erde schlafen, oder wie es im nächsten Vers heißt, die schon zum Staube hinabfuhren, selbst die werden die Knie beugen, denken wir an Philipper 2, dass alle vor ihm die Knie sich beugen werden. Was für ein großartiger Ausblick und was für ein Wandel ist da geschehen im Denken des Davids, in seinem Empfinden. Vorher so geängstet, so bedrängt von allen Seiten wie die wilden Stiere und die fressbegierigen Löwen, stehen sie alle um mich rum und alle wollen sie was von mir und ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich bin voller Angst und Beklemmung. Das war der Anfang. Und im Gespräch mit Gott, in der Klage vor ihm, in der Bitte an ihn, in dem Lobpreis seines Namens, wandelt sich das und plötzlich kriegt er diesen weiten Blick. Alle Welt, selbst die Toten einmal, werden vor ihm die Knie beugen. Alle werden ihn rühmen, werden, so wie ich es jetzt tue, mit mir vor ihm stehen und seinen Namen anbeten. Großartig. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Also im Blick auf Jesus ist das natürlich nicht im Sinne von Kindern und Enkeln und so weiter zu verstehen, sondern Nachkommen, Leute, die durch ihn das Leben finden, das geistliche Leben. die seine Kinder, seine Nachkommen sind, seine Nachfolger wie Nachkommen. Die ihm dienen, vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, also die noch nachkommen. Die werden das alle, nicht nur die Toten, die im Staube ruhen, werden auferstehen und werden das anerkennen müssen, dass er der Herr ist, sondern auch die nachfolgenden Generationen, die werden das alle erkennen müssen, er ist der Herr. Er ist über alle Zeit und allen Raum der Herr. Mit ihm kann man in jeder Situation rechnen und ihn um Hilfe anrufen. Dann dieser Schlusssatz in diesem letzten Vers da, denn er hat's getan. Ja, was denn? Also, es ist, der Satz steht so für sich da. Ich sagte schon, na, ich kann kein Hebräisch, vielleicht kann mich jemand korrigieren, wenn ich das falsch verstehe, aber das kann doch nur so gemeint sein, dass er die Erlösung vollbracht hat. Und wer denkt da nicht an dieses Wort Jesu am Kreuz, es ist vollbracht. Das schließt alles ab. Nach dieser dramatischen Geschichte, wie Jesus die Schuld aller Menschen, aller Generationen, aller Zeiten auf sich nimmt und diesen Weg ans Kreuz geht und für uns Menschen stirbt, da ist ein ganz, ganz großes, weltumspannendes Werk getan. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Auch menschlich natürlich, sein Leiden geht zu Ende, er geht dem Tod entgegen. Aber nicht nur das, sondern die Erlösung ist vollbracht. Und wenn wir schon hier diese vielen Beziehungen zur Geschichte Jesu feststellen, dann gehört das sicher auch dazu. Er hat es getan. Er hat uns erlöst. Und der unter uns, der gerade in so einer Situation ist, wo er noch darauf wartet, dass ihm geholfen wird, wo er noch von Ängsten gequält wird und keinen Ausweg sieht, der darf das ruhig in dieser Vergangenheitsform sagen. Nicht er wird's tun, sondern er hat's getan. Jesus hat die Erlösung für uns vollbracht. Das Werk ist geschehen. Darauf können wir uns berufen. Und wenn wir auch in einer Situation sind, wo wir das noch nicht so erkennen, wir dürfen das festhalten und im Gespräch mit ihm, im Gebet zu ihm, uns in dieser Gewissheit immer wieder stärken. Das Werk ist vollbracht. Ich bin durch ihn erlöst. Und mein persönliches Schicksal, das ich gerade durchlebe, das ist vielleicht ein Durchgangsstadium, so wie es bei David Durchgangsstadien gab, die ihn aber in Wirklichkeit nicht zerstört, sondern näher zu Gott gebracht haben, so wie es im Leben Jesu dieses Stadium voller Leid und Schmerz und Spott durch die anderen und Situationen wie ein Wurm, nicht wahr, gegeben hat und die Todespein, der Schmerz und das alles. Aber am Ende ist es vollbracht und er hat es getan. Er hat es so weit getan, dass wir mit ihm zu diesem neuen Leben auferstehen dürfen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Er hat es vollbracht. Er hat auch alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unser Leben gelingt und einmal bei ihm in seiner Ewigkeit enden kann, fortgehen kann, fortgesetzt werden kann. Er hat es getan. Er hat es vollbracht. Ich wünsche Ihnen, dass Gott mit Ihnen in der Krise, in der Sie vielleicht gerade stecken oder in der andere Menschen stecken, mit denen Sie herzlich verbunden sind, die Sie lieb haben, dass Gott in diesen Krisen immer diese Gewissheit schenkt. Es ist ein Durchgangsstadium und wir werden in seiner Herrlichkeit sein, mit ihm ewig. Und das ist ein Trost, der uns die Kraft gibt, durch alle Krisen hindurchzugehen. Amen.
Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir in diesem Psalm 22 dich sehen dürfen. Wir sehen dich am Kreuz, wir sehen ein Erlösungswerk, wir sehen aber auch die Vollendung. Dass in dir, in deinem Namen sich einmal beugen werden alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass du bist Christus, der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. So lesen wir es im Psalm, im Christuspsalm in Philipper 2. Und dafür wollen wir dir danken, wie David erfahren hat, dass du nahe bist. Trotz allem äußeren Widerstand, so dürfen auch wir es erfahren, dass du nahe bist. auch wenn wir vielleicht viele Anläufe von Gegnern erleben, viele Gegenmächte gegen deinen Namen und damit gegen uns, so wissen wir doch, dass du keine Fehler machst, dass du uns oft tiefen Wege führst und dann zu uns sagst, dass du auch im finsteren Tal bei uns bist. Du kennst jeden Einzelnen von uns, was ihn jetzt bewegt, woran jeder Einzelne jetzt denkt. Und wir möchten dich bitten, dass du deine Herrlichkeit und Größe auch in dieser Situation offenbarst und uns zeigst, dass du Sieger bist und bleibst. Und dafür wollen wir dir ganz herzlich danken. Amen.